alle, die auch heute Abend möchten, bekennen, ich bin ganz da. Heiliger Boden, ich renne nicht fort. Ich lasse mich darauf ein, was Gott sagt. Ich darf die Schuhe abziehen. Die, die noch nicht da sind, wissen nicht so recht, um was es geht. Es ist kein magisches Manöver oder irgend so etwas. Wie der Mose am Dornbusch ziehen wir die Schuhe ab und bekennen, ja, ich bin da. Ich renne nicht fort. Ich bin daheim bei dir. Ich darf reinkommen. Manchmal höre ich Gott zu mir reden durch Bilder und innere Eindrücke, die ich sehe. Ich weiß nicht, wem es auch so geht. Das ist so eine. Manchmal, wenn sich dann im Laufe der Zeit wie verdichtet, dass ich wirklich glaube, dass das von Gott ist, zeichne ich das oder mach mir das oder lass mir das machen, wie da, wo ich von einer von meinen Töchtern mir das halt konstruiere. Das ist eine ganz besondere Geschichte, die da dahinter ist. Schädliche Jahre zurück bin ich in Deutschland unterwegs gewesen mit dem Zug und habe mit meinem Laptop geschrieben, wie ich viel unterwegs bin und arbeite. Und bin in einem Abteil gesessen, wo ich keinen Zugang zu einer Steckdose hatte, vom Akku. Und plötzlich, ihr wisst, was passiert nach einer bestimmten Zeit, ja, niedriger Batteriestatus und so, ja. Und dann habe ich gewusst, jetzt ist demnächst aus. Und ich habe dann gedacht, ich schaffe es so schnell und so lang, wie ich kann, bis einfach plötzlich schwarz wurde. Und viel, wenn ich im Zug sitze und unterwegs bin und nicht mag arbeiten, denke ich für mich und höre eben auch, ob Gott mir etwas sagt. Und ich bin auf selber eine Reise gekommen von einem Verlag in Deutschland, wo ich gerade ein Gespräch hatte darüber, über ein Buch, das ich gerne publiziert hätte. Und da ist es um die Bibel gegangen. Also einige haben eine Version von dem Buch auch schon gesehen. Es ist um eine neue Auflage vom Shalom-Projekt gegangen. Und ich habe das dem Verlag geschickt gehabt. Und der Verlagsleiter hat liebevoll, aber bestimmt gesagt, wissen Sie, Herr Roth, also er hat das ein bisschen hochdeutscher gesagt, als ich das jetzt sage, ja. Das ist ein wunderbares Buch. Und von dieser Art Bücher würde es eigentlich noch viel brauchen. Nur, das kann man nicht verkaufen. Und ich bin einigermaßen niedergeschlagen im Zug gesessen. Und dann ist mir das passiert. Und mit einmal im Nachdenken habe ich wie das, die Gewissheit in mir gehabt, sind wir nicht als christliche Gemeinde in einer ganz wahnsinnigen Situation. Wir leben vom Akku, vom Bibelwissen, das vielleicht noch da ist, von vielleicht dem Bibelwissen von älteren Generationen und irgendwann wird es schwarz auf dem Bildschirm und es ist fertig. Ja. Und ich bin von selber einem Zug heiss reingekommen und habe mir für mich, für meine Berufung neu gesagt, ich will mein Leben dafür verbringen, dass Menschen ans Netz kommen. Ja. Nicht, dass wir irgendwann als Gemeinde, als Kirchen die gleiche Erfahrung machen, die ich mache, wenn ich im Zug sitze und plötzlich ist er fertig mit dem Akku. Wie komme ich in alles in der Welt auf die Idee, dass Gott das mir gesagt hat, hier im Zug? Jetzt ist doch vorher da ein Fußball rum gewesen. Ist der immer noch rum? Ja, Dankeschön. Wenn wir so ein Bild haben, ein Gedanke, ein Eindruck, dann erlebe ich das manchmal, und das ist auch wieder ein Bild, wenn man mal in den Sinn gekommen ist, ja. Das ist wie wenn Gott mir so einen Ball zuspielen würde, ja. Ich träume vielleicht etwas, ich habe einen Gedanken, ich habe eine Idee, ich lese vielleicht einen Satz oder irgend, plötzlich kommt es so, oh, ist es das Gott gewesen, der mir etwas sagen wollte? In dem Moment, wo der Ball kommt und ich den überkomme und anschaue, bin ich nicht wirklich ganz sicher, ob der Ball von Gott ist. Denn da fliegen in meinen Gedanken ganz viele Bälle rum. Und nicht alle Gedanken, die kommen, und alle Bilder und alle Eindrücke und alle Träume, die ich habe, kommen von Gott. Und ich habe versucht, zu lernen, zwei Sachen nicht zu machen. Das eine, was ich nicht machen möchte, ist, alle Bälle, die kommen, gerade wegzuwerfen und zu sagen, nein, das ist sicher nicht von Gott. Es gibt Leute, die funktionieren so, ja. Sie sagen, nein, nein, Gott wird nie, nie, nein, so macht Gott nicht so komische Sachen mit Träumen und Ideen und so, ja. Und es gibt andere Leute, die nehmen jeden Ball gerade auf und sagen, das hat Gott mir gesagt, ja. Jeder Ball, der kommt gerade, das hat Gott mir gesagt. Ich denke, beide sind nicht sehr gesunde Verhaltensweisen, ja. So, ich möchte lernen, Ball, wo Gott mir zuspielt, aufzunehmen und durchs Leben zu gehen mit der Einstellung, Gott, hilf mir, dass ich mich nicht verpasse, wenn du mir einen Ball zuspielst. Ein Gedanken, ein Bild, ein Eindruck, eine Idee, etwas, was ich gelesen habe, ein Wort, das jemand sagt. Ja, ich möchte die Ball aufnehmen. Und dann hilf mir, dass ich aussortieren kann, ob das wirklich ein Ball von dir ist. Und in diesem Beispiel es waren ganz viele Sachen gewesen, dass ich vorher das Gespräch hatte, dass ich Zeit hatte im Zug, dass ich nachgedacht habe. Dass mir, wo mir das Bild im Kopf während, weiss nicht, halb Stunde oder Kopf ist immer wieder, mir plötzlich ganz viele andere Szenen in Gemeinden in den Sinn gekommen sind. Dass mir plötzlich Bibeltexte in den Sinn gekommen sind. Ich anfange meine Bibel aus der Mappe nehmen und anfange, und es hat sich wie verdichtet mit der Zeit. Ich habe das zu Hause anderen Leuten erzählt. Wenn ich heimkomme und so Sachen erzähle, dann komme ich nicht heim und sage zu meiner Frau, Margrit, heute im Zug hat der Herr zu mir gesprochen. Ja, das wäre so die Methode. Jeder Ball, der reinkommt, ist gerade ein Ball von Gott. Dann sage ich vielleicht, du, heute habe ich eine verrückte Idee im Zug. Was meinst du dazu? Wo Gott vielleicht etwas sagen damit? Und ich sage das vielleicht auf dem Bienenberg jemandem, mit den Leuten, wo ich unterwegs bin. Und es wächst etwas. Und erst rückblickend gehe ich an und lasse mir so ein Bild machen. Nehmen Sie mir ein Bild, sorry. Ja. Lasse mir so ein Bild machen und brauche das. Und die Gewissheit wächst. Ja, ich glaube ganz tief, Gott hat zu mir geredet und er hat mir neu meinen Auftrag bestätigt. Jawohl, das ist meine Lebensberufung. Menschen als Netz, damit uns nicht irgendwann der Bildschirm schwarz wird in unseren Gemeinden, sondern dass wir am Strom, am Netz sind. Wenn wir als Netz gehen, an die Bibel gehen, und das gehen wir jetzt heute Abend, dann ist das so, wann rühre ich jetzt den Ball einfach so irgendwie. Ja. Was dann passiert, ja, heute Abend spiele ich euch im Namen Gottes den Ball zu. Ja. Was ihr damit macht, das müsst ihr heute Abend oder später auch selber entscheiden. Es gibt Bälle von Gott. Die sind in der Bibel gegeben, das weiss ich, dass Gott euch das sagen will. Da müssen wir nicht im Zug sitzen und die Augen zutun und denken, kommt irgendein Ball zu fliegen. Sondern es gibt Bälle, die stehen in der Bibel und ich kann euch mit grosser Klarheit sagen, was Gott euch für einen Ball zuspielt. Ich spiele euch einen zu heute Abend. Jetzt zum Titel bitte. Sorry. Willst du wissen, was Gott dir sagt? Wir machen das so. Wenn man das wissen will, was Gott sagt, beim ganz Einfachen anfangen, bei dem, wo so das ganz allergrundlegendste ist, dann findet man das am besten raus, wenn man sich eben mit Jesus auf den Weg macht. Das ist das, was man sagt, ist Nachfolge oder Jüngerschaft. Wir treten in die Fußstapfen von Jesus. Wir gehen mit Jesus hinter ihm in seinem Leben. Er nimmt uns sozusagen an der Hand. Wir fangen dort an, wo er angefangen hat. Und dort hören wir es. Und das, was Jesus als erstes gehört hat in seinem Leben als Berufene, das lesen wir in der Geschichte. Im Johannesevangelium im Kapitel 3 und 4 steht, bei Markus ist es im Kapitel 1. Das ist die Geschichte wieder in der Wüste. Es ist die Geschichte von der Taufe von Jesus. Es ist so etwas wie eine Dornbusch-Geschichte im Neuen Testament. Sie ist wieder an der Wüste oder am Übergang zur Wüste, am Jordan. Und Jesus wird anschliessend ja auch noch weiter in die Wüste hineingeführt. Und dort kommt er zum Johannes, der Täufer, und es heisst, dass er sich taufen lassen. Und Gott hat geredet. Geschichte erzählt. Es ist eine Stimme gekommen. Die Stimme hat gesagt, und ich denke, die meisten kennen den Satz, du bist mein geliebter Sohn, du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, die ich erwählt habe, dich habe ich erwählt. Du bist mein geliebter Sohn, dich habe ich erwählt. Das ist der erste Satz in der erwachsenen Lebensgeschichte, als berufener Messias von Jesus, wenn man seine Kindheitsgeschichte mal weglässt. Das ist der erste Satz, wo seine Identität bestimmt, der Satz vom Himmel, der Vater vom Himmel sagt, du bist mein geliebter Sohn. Der Henry Nouwen, und einige haben vielleicht auch schon Texte oder Zitate oder Bücher vom Henry Nouwen gelesen, viele geistliche Bücher geschrieben hat, schreibt mehrere Orte in seinen Büchern, das ist der wichtigste Satz im Leben von Jesus überhaupt. Weil von dem Satz her gewinnt er seine Identität und alles, was später kommt, alles ist von dem Satz her bestimmt. Und wenn wir uns mit Jesus auf den Weg machen, dann fangen wir genau da an. Darum markiert Taufe den Anfang vom christlichen Leben. Es ist fast so, ich sage es ein bisschen salopp, in der Taufe holen wir uns den Zuspruch ab. Du bist mein geliebter Sohn. Oder wenn wir es jetzt ein bisschen anders für uns sagen, du bist mein Sohn, meine Tochter, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Das ist der Ball, den ich heute Abend im Namen von Gott euch zuspiele. Das ist das Erste und das Fundamentalste, was Gott sagen will, was er seinem Sohn Jesus Christus gesagt hat, was er uns sagen will, wenn wir seine Söhne und Töchter werden, was er in der Taufe bildhaft und anschaulich dann sagt, aber was er überhaupt gilt und uns sagen will, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich weiss nicht, wo das bei euch in eurem Leben schon angekommen ist. Ich kenne viele Christen, die sind Christen und sind als Christen schon lange unterwegs. Der Satz ist aber noch nicht in ihrem Leben wirklich angekommen. Dass Gott sagt, ich habe dich gern. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich wollte das mit euch ein bisschen einsinken lassen. Weil sobald man das sagt, kommen alle möglichen anderen Überlegungen und Stimmen, die ja aber sagen. Ich kenne eure Lebensgeschichten nicht. Ich kenne eure Familiengeschichten nicht. Ich weiss nicht, wer in eurem Leben das euch je gesagt hat. In der Familie. Ob euer Vater, eure Mutter euch das je gesagt hat. Du bist mein geliebtes Kind. Ich weiss, dass manche Familiengeschichten schwierig sind, dass gewisse vielleicht keinen Vater haben. Mein Vater ist gestorben, als ich 10 war. Ich habe keine Erinnerung, dass mein Vater das gesagt hat. Der hat er sicher gesagt, aber ich habe keine Erinnerung. Und mir ist es nicht einfach nicht leicht gefallen, in meinem Leben zu verstehen und anzunehmen, dass Gott das wirklich so meint mit mir. Und sagt, Bernhard, ich habe dich gern. Es ist gut, wie es ist. 100 aber, ja, aber, in meinem Fall. Ja. Bist wirklich ganz sicher in meinem Fall. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich bin schon ein bisschen schwieriger. Jesus ist nach dem Ereignis in die Wüste geführt worden. Und in der Wüste heisst es, ihr kennt das, hegen den Teufel versucht. Das, was der Teufel in der Wüste sagt, das sind genau die Ja-Aber-Sätze. Er geht in die Wüste. Und wenn der Zuspruch Gottes kommt, kommt immer die Wüste nachher. Nämlich dort, wo 1000 Fragen kommen, ja, stimmt das wirklich? Hat das Gott wirklich gesagt? Gibt es Gott wirklich? Hat er das wirklich so gemeint? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Das ist normal, das kommt, ja. Und Jesus geht in die Wüste, durch die Wüste. Und das sind nur drei Beispielsätze. Ja? Wir kennen sie alle. Der erste ist, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass aus diesen Stein Brot wird. Ich tue das einmal so interpretieren. Du musst gute Taten vollbringen, sozial ein bisschen mehr aktiv werden. Dann würde ich dich als meinen Sohn anerkennen. Ja. Du musst immer ein bisschen besser sein. Wenn irgendwann ein Einsatz für die Armen muss schon drin liegen. Sonst weiss ich nicht, ob Gott dann einfach sagt, du bist mein geliebter Sohn oder meine geliebte Tochter. Ich bin nicht genug gut, dass Gott das mir sagen würde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch zu eurem Repertoire gehört, manchmal. Ich bin nicht genug gut, dass Gott mir würde gern haben. Ein zweiter Satz flüstert der Teufel. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch runter von den Tempelzinnen, ja, und dann steht doch schon in der Bibel, werden dich die Engel tragen. Hey, der Teufel kann die Bibel verdächtig gut. So etwas, ein gigantisches Wunder. Ja. Ich meine, dein geistliches Leben ist doch so jämmerlich. Wenn es mal ein richtiges Wunder wäre, dann würde Gott zufrieden sein. Aber da läuft ja überhaupt gar nichts. Vielleicht hast du das auch schon gedacht. Ich denke, Gott ist mit mir nicht zufrieden. Der hat mich nicht wirklich gern. Ich meine, ich habe ja keine grosse geistliche Erfahrungen und so. Wirklich etwas Sensationelles. Ja. Dritte Einflüsterstimme. Das alles würde ich dir geben, sagt er, die ganze Welt, wenn du dich von mir niederwerfst und mich anbetest. Macht, Einfluss, etwas bewegen können. Es ist wie wenn der Teufel würde sagen, du musst Macht haben, du musst etwas bewirken. Wo ist dein Leistungsausweis in dieser Welt? Hast du etwas bewegt schon? Du hast noch nichts bewegt. Du bist nobody. Gott nicht zufrieden. Ihr habt eure Liste vielleicht. Von Sachen, die uns durch den Kopf gehen, wo man sagt, es lange nicht, Gott ist nicht zufrieden. Und das einfach einsinken lassen und ja, da ist Gott und er spricht mir zu, so wie du bist. So wie du bist, nicht anders. So wie du bist, bist du mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Da fängt Nachfolge an bei diesem Satz. Ich bin irgendwo in den Nachrichten von noch nicht allzu langer Zeit an einem Satz begegnet, der mich aufhorchen lassen. Vom Andrea Gassi, Schlagzeile. Mein Vater sagte nie, ich liebe dich. Deutsche Zeitung, grosse Schlagzeile. Mein Vater sagte nie, ich liebe dich. Und wenn man ein bisschen weiter runter in diesem Interview, ist ein Interview mit dem liest, dann liest man den Satz. Ich muss ihn gerade schnell suchen, ja. Der Journalist fragt ihn, ob sein Vater ihn je umarmt hätte. Und er geht zur Antwort, das gab's bei uns nicht. Wir haben uns nie berührt. Wir haben nie gesagt, ich liebe dich. Ich weiß nicht, was einer im Interview alles sagt und ob das alles so war. Ich habe den Vater nicht gefragt. Aber das Bild, sich das einfach vorzustellen, dass ein Mensch muss sagen, ich habe das nie erlebt, dass ich umarmt worden bin. Und man hat mir nie gesagt, ich habe dich gern. Und dann ist es vielleicht manchmal auch schwierig zu verstehen, dass Gott so kommt und zu uns sagt, hey, ich habe dich gern. Meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, du bist mein Kind. Nein, musst nichts ändern, musst nichts machen. So wie du bist, gut. Ja? Nicht nur zuerst Leistungen und weiss ich was, sondern einfach so, ich habe dich gern. Ich weiss, wie das ist mit Kind. Wenn kleine Kinder aufwachsen und das nicht hören, und ja, dass Eltern ihnen das sagen, ich habe die gern, da ist irgendwie die Identität, ist schwierig, dass Identität wächst. Wir haben es gut mit unseren vier erwachsenen Kindern und freuen uns jedes Mal, wenn alle heimkommen. Morgens Abend gibt es wieder eine tolle Geburtstagsparty, wenn ich heimkomme von da. Aber wenn ich manchmal zurückdenke über die letzten 30 Jahre und ich mich manchmal frage, und das fragen sich Väter manchmal in meinem Alter, ja, habe ich alles richtig gemacht? Und das frage ich mich manchmal, habe ich meinen Kindern genug gesagt, ich habe die gern? Manchmal denkt man nachher, ich habe es schon gewusst, ich habe es schon gedacht, ja. Aber habe ich es auch gesagt? Habe ich es auch gesagt? Und aneinander, in der Gemeinde, in der Jugendgruppe, da, wo man, sagen wir das einander, ja. Wenn jemand sagt, also du hast mir nie gesagt, dass du mich gern hast. Ja, aber ich habe dich doch immer gern gehabt. Ja, um Himmels Willen, warum hast du denn nie gesagt? Ja. Sagen es einander, ja. Dass wir können wie üben oder trainieren, dass wenn Gottes Anruf kommt, wenn Gott uns den Ball zuspielt, dass wir es schon mal gehört haben vorher. Das, ja. Da hat mich einfach jemand bodenlos gern. Vor 4 Jahren hatte ich die Gelegenheit, nochmal eine Timeout-Zeit, eine Sabbat-Zeit zu haben und habe viele Sachen können machen mit meiner Frau zusammen, und das war ein Jahr gewesen, wo, das hätte ich mir früher nie vorstellen können, wo ich mit 3, 54 nochmal wie ganz grundlegend über das musste nachdenken. Gnade. Gott hat mich gern. Und wo plötzlich, ich habe das nie gedacht, dass mir das passieren würde, dass ich dort sitze, mit 53, und ich habe den Eindruck, mit einem tollen Leben, und tief in mir rein fängt es an zu fragen, Bernhard, hast du eigentlich alles falsch gemacht? Und warum hast du nicht und hättest nicht und sollst nicht? Und Gott ist sicher nicht zufrieden mit dir. Und ja, hat es nie für möglich gehalten, dass so etwas anfängt. Ja. Und da habe ich auch einen inneren Eindruck, ein Bild gehabt, das sich verdichtet hat. Ein Ball, den ich ja, zuerst angeschaut habe und dann aufgenommen, langsam. Ich weiß nicht einmal mehr, ist es ein Wachtraum, ein Tagtraum, eine Idee, eine Fantasie oder ein Traum gewesen. Ich weiß nur noch, es ist das Bild, das ich heute noch in mir habe. Und zwar ist es mir gewesen, ich gehe bei Gott zu Besuch. Der wohnt in einem Häuschen. Ich sehe das Häuschen noch vor mir, das ich sehe. Ein kleines Häuschen von Gartenhag vorne an der Straße und hinten, da wohnt Gott. Und ich bin vorne an der Tür beim Gartentürli gestanden und habe mir überlegt, soll ich jetzt Deko klopfen bei Gott? Und ich habe wie theologisch gewusst, dass Gott gnädig ist. Und habe mir wie mit dem Kopf gesagt, ja, der lässt dich ein und hat dich gern. Und dann habe ich wie gemerkt, in mir kommen alle möglichen Überlegungen. Ja, yeah. Bin nicht sicher, dass wenn ich dort wirklich klopfe und er wirklich an die Türe kommt, ob er wirklich so wahnsinnig Freude hat, wenn er mich sieht. Ja, das, und das sind mir alle möglichen so wie Versionen durch den Kopf. Ja. Und ich habe wie Bilder gehabt, als ich bin klopfen und dann habe ich Gott gesehen, die Türen aufmachen und ja. Oder ja, warum hast du nicht? Und ich weiss einmal, das Bild hat mich über längere Zeit ist immer wieder, einmal habe ich wieder Gedanken gehabt, ich gehe klopfen bei Gott an der Haustür und er macht die Türen auf und sagt, ja, jetzt kommst du anfangs, ja. Also alle möglichen so Ideen, wo ich gemerkt habe, hey Bernhard, ja, Gott ruft mich und wie da dazu wieder durchkommen und sagen, wie immer es mir geht und wo immer ich bin in meinem Leben und was immer ich vielleicht verbrochen habe und was alles vielleicht hinter mir liegen wird und was alles ich für Schuldgefühle und schlechte Gedanken über mich selber habe, wenn ich an die Sepp-Türe bei Gott gehe klopfen, dann wird die Tür aufgehen und er wird mich anstrahlen und wird sagen, ich habe auf dich gewartet. Ja, wunderbar, dass du da bist. Das ist der Ball. Kennt ihr das? Das ist sehr einfach, ein sehr einfacher Ball. Aber ich glaube, das ist das Erste und das Grundlegendste, was Gott uns sagt. Ich weiß, dass er das uns sagt. Ich weiß, dass er das dir sagen will. Ich spiele euch allen den Ball zu heute Abend. Ja, das ist, was Gott sagen will. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich bin einem Gebet begegnet von jemandem, Durch das hat Gott zu mir auch geredet und ich trage das auch schon länger mit mir rum in meiner Bibel. Das Gebet geht so. Oder ein Bekenntnis ist vielleicht auch. Der Vater sagt, ich sei zu klein. Die Mutter sagt, ich sei zu langsam. Der Lehrer sagt, ich sei ein Träumer. Der Lehrmeister sagt, die anderen seien besser. Die Kollegen sagen, ich habe keine Haltung, sei nicht solidarisch. Der Leutnant sagt, ich habe keine Haltung. Der Pfarrer sagt, ich sei auf dem falschen Weg. Meine Frau sagt, die anderen verdienen mehr. Die Kinder sagen, der Vater sei ein Waschlappen. Und du, was sagst du, großer Gott, Vater im Himmel? Du sagst, ich sei dir ähnlich. Was ist das für ein Ball? Der Gott muss mich schon wahnsinnig gern haben. Ja. Wo jedes Mal, wenn ich komme, an der Tür steht und nicht vorwurfsvoll sagt und nicht sagt, jetzt gehst du noch mal arbeiten und bringst einiges in Ordnung und dann will ich wieder schauen, ja. Sondern was sagt, schön, dass du da bist und mich in den Arm nimmt. Das ist aber noch nicht alles. Es ist wie mit der Münze in dem Satz inne, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In dem Satz inne stehen zwei Sachen, hat zwei Seiten. Das ist ein ganz grosser Zuspruch. Aber da drin ist auch bereits eine Berufung. Das haben wir nicht Zeit heute Abend, aber wenn wir jetzt eine sehr solide Bibelarbeit machen würde und man würde Parallelstellen anschlagen und so, ja, dann würden wir ins Alte Testament kommen und dann würden wir merken, das ist ein zusammengesetzter Satz, der vom Himmel kommt und der Satz kommt aus dem Psalm 2 und aus Jesaja 42 und das ist nicht nur ein Zuspruch vom Himmel, das ist eine Berufung. Du sollst etwas sein. Du hast einen Platz in meinem Projekt. Mit dir habe ich etwas vor. Wir haben miteinander noch viel vor in dieser Welt. Ja? So, das ist eine grosse Berufung, auch, die in diesem Satz steckt. Und wenn wir nachher weiterlesen in den Evangelien und Jesus nimmt seine Jünger mit auf seinen Weg, bei der Taufe vorbei, der Zuspruch vom Himmel durch die Wüste. Ja? Und dann kommt der Text, den wir Bergpredigt nennen. Und dort, wo es zur Bergpredigt kommt, ja, da habe ich ein bisschen schnell gemacht. Ja. Noch eine weiter, bitte. Jetzt sind wir da. Ja. Das ist die Berufung und Sendung der Söhne und Töchter Gottes. Und wenn wir in die Bergpredigt kommen, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, kommen die sogenannten Seligpreisungen. Und wenn man zu den Seligpreisungen kommt, gibt's eine Seligpreisung. Bei der heisst's ausdrücklich und ganz wörtlich, das sind meine Söhne und Töchter. Und wenn man dort ankommt, zu dieser Seligpreisung, dann ist es die Seligpreisung, freuen dürfen sich alle, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes heissen. Da ist noch viel mehr in der Bergpredigt drin. Aber wo mir das erste Mal aufgefallen ist, von der Taufe her gekommen, von Jesus, vom Zuspruch her, du bist meine geliebte Sohn, du bist meine geliebte Tochter und das ist ein grosser Auftrag und nachher da hingehen und ausgerechnet gerade zu lesen, Friedensstifter sein. Söhne und Töchter von Gott sind Friedensstifter. Das ist unsere Berufung. So, das ist nicht nur die Umarmung Gottes, du gehörst zu mir, sondern es ist eine grosse Sendung. Friedensstifter sein ist nicht ein mennonitisches Sonderhobby. Es gibt Leute, die das meinen. Ja. Friedensstifter sein beschränkt sich auch nicht auf ein oder zwei Aktionen, etwa auf die Frage, ob man Militärdienst mache oder nicht. Ja, das ist auch eine gute Frage. Aber, ja. Sondern Friedensstifter sein hat etwas damit zu tun, ob ich begriffen habe, dass die Welt vom einzelnen Mensch, von unserer Beziehung zu Gott, von dem tiefsten unserem Herzen bis in die grosse Weltpolitik auseinanderbricht. Der Teufel in der Sprache vom Neuen Testament ist der Diabolos. Und der Diabolos ist der Durcheinanderwerfer. Der hat da nichts mehr Freude, als wenn alles auseinanderbricht und kaputt geht. Und wenn Jesus in die Welt kommt, wenn Gott da reingreift in die Welt, wenn er uns ruft und uns beruft, dann fängt er an, wieder zusammenzubauen. Uns selber wieder zusammenbauen. Dass in uns in Frieden wird. Mit ihm wieder zusammenbauen. In den Beziehungen untereinander, in der Familie, in den Gemeinschaften, in den Gemeinden, zwischen den Kirchen, zwischen den Ländern und Völkern zusammenbauen. Das heisst, wer ein Friedensstifter wird, hat gecheckt, um was es Gott überhaupt geht. Nämlich, dass Gott möchte, dass es heil wird, dass wir zusammenkommen. Ich möchte das nur an einem Beispiel sagen, wo das Gott zu mir geredet hat, zu dem Thema. Und das hat mit einer ganz besonderen Erfahrung zu tun, nämlich mit der Erfahrung von einem Besuch im Elsass. Ich weiß nicht, wer jeden Film gesehen hat, Merry Christmas. Keine gute Filmkritik, ist ziemlich kitschig und so, ja. Aber ein gutes Thema, ja. Der Film zeigt, ich habe die Szene gekannt, bevor ich den Film gesehen habe. Es ist so ein Klassiker, der so eben an der Weihnachtsabend oder so auf vielen Sendern läuft. Jedes Jahr wieder. Die Szene spielt im Elsass. Und ich weiss, wo ich vor 35 Jahren den Besuch im Elsass gemacht habe, an diesen Kriegsschauplatz vom Ersten Weltkrieg. Ich weiß nicht, wer je auch der war. Hartmannsweiler Kopf ist der berühmteste von diesen Plätzen. Da kann man noch in die Schützengräben hineingehen, wo die Deutsche und die Franzosen im Ersten Weltkrieg sich auf Schützengraben-Sichtdistanz gegenübergelegen sind und während Monate, wenn nicht Jahre, eine zermürbende Schlacht mit den Mitteln vom Ersten Weltkrieg geliefert haben, die sich auf Sichtdistanz um Meter hinter sie und für sie über Monate aufgerieben haben. Beide Völker sind christliche Völker. Auf beiden Völkern, auf beiden Seiten hat es Feldprediger gegeben. Auf beiden Seiten sind Soldaten gesegnet worden. Auf beiden Seiten sind Kanonen gesegnet worden. Auf beiden Seiten hat man gebetet, dass man gönnt. Und dann ist die Weihnachtsnacht gekommen, ist die Weihnachtsnacht gekommen, wo der Film darstellt, wo es eine Feuerpause gegeben hat. Man kann das dort am Hartmannsweiler Kopf auf einer Tafel lesen. Wo die Feuerpause war und wo man im einen Schützengraben hat angefangen, Weihnachtslieder zu singen. Und danach hat man im anderen Schützengraben auch angefangen, Weihnachtslieder zu singen. Weil man hat es gehört, auf Hördistanz. Und die Soldaten sind zu den Schützengraben rausgekommen. Und sind zögernd in der Weihnachtsnacht aufeinander zu. Und ein paar Offiziere haben noch eine Flasche Wein gehabt. Und man hat angestoßen miteinander. Und es ist im Film ziemlich kitschig dargestellt, die Szene, aber sehr berührend. Da passiert etwas. Man betet den gleichen Gott an. Man feiert die gleiche Weihnacht vom gleichen Jesus. Und nach einer Stunde geben die Offiziere durch, die Feuerpause ist vorbei und alle gehen wieder zurück in die Schützengräben rein und man knallt sich wieder ab. Das ist doch Wahnsinn! Das ist Wahnsinn! Ich weiss, als ich von sieben Besuch heimgekommen bin und diese Szene vor mir, ich habe den Film noch nie gesehen, vor mir hatte, was dort passiert ist, dass christliche Völker sich gegenseitig im Namen Gottes abknallen. Und dass wir eine Geschichte haben von dem in Europa. Und dass vieles auch zwischen ethnischen und völkischen und nationalen Animositäten, die wir haben, Geschichte haben, weil wir als Gottesvolk gegenseitig aufeinander los sind. Und ich das zusammengebracht habe mit dem, was ich von der Bibel gekannt habe und mit der Bergpredigt und mit der Seligpreisung, ist für mich tief im Herzen klar, jetzt hat Gott mir etwas gesagt. Ich will ein Friedensstifter sein. Auf jeder Ebene. Zu dem sind wir berufen. Für Versöhnung uns einzusetzen, die Hand zu reichen zur Versöhnung, auf Menschen zuzugehen, wenn Vergebung nötig ist, Schuld bekennen, Brücken zu bauen, Findbilder abzubauen, weil doch um Himmels Willen, im wahrsten Sinn um Himmels Willen, so Sachen dürfen doch nicht passieren. Ja, also wenn ich nochmal salopp das Bild vom Nachmittag brauche, von der Dreieinigkeit, die zusammensitzt, ja, Vater, Sohn und Heiliger Geist heulen, wenn sie solche Sachen sehen. Zwei Sachen, zwei Bälle spiele ich euch heute Abend zu, wie zwei Seiten von einer Münze. Der Gott, der uns erwartet und sagt, ich habe dich gern, wie immer das bist, wie immer deine Lebensgeschichte auch ist, auch wenn du vor dem Gartenhagussen schon lang auf und ab tigerisch und denkst, an diese Haustür gehe ich nie, weil der freut sich nicht, wenn ich komme. Er freut sich, wenn du kommst. Zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal. Er freut sich, wenn du kommst. Und er hat einen grossen Auftrag für uns, dass wir Boten von der Versöhnung und Friedensstifter sind. Und jetzt gehen wir nochmal zum Dornbusch. Und nehmen uns einfach einen Moment Zeit, wo wir für uns still sind, innerlich auch die Schuhe abziehend, heiliger Boden. Gott will uns etwas sagen. Gott spielt uns allen einen Ball zu. Und wir können ihn wegwerfen und sagen, nein, das ist nicht Gott. Ja. Also wir können ihn aufnehmen und uns freuen und dankbar sein. Moment von der Stille, ich bete dann nach. Jesus, das ist mir nach so vielen Jahren unterwegs mit dir immer noch ein unbegreifliches Wunder, dass du mit offenen Armen wartest, wenn ich komme. Und dass du mir den Ball immer wieder zuspielst von deinem Ja-Wort, von deiner Zusage. Und ich möchte bitten heute Abend, dass uns allen das gelingt, den Ball aufzunehmen. Du kennst jede da rein. Unsere Lebensgeschichte. Hilf uns, dass wir einwilligen können in deine Liebe zu uns und uns einladen lassen als deine Söhne und Töchter und das für unser Leben gelten lassen. Vielleicht ist es das erste Mal, wo wir es gelten lassen. Und vielleicht schon das 10., 20. oder das 100. Mal, weil wir immer wieder davor gelaufen sind. Und du wartest, und du wirst uns umarmen. Ich danke dir dafür. Und du hast eine grosse Berufung, dass wir als Söhne und Töchter in dieser Welt etwas von dem Frieden weitergeben, was wir erlebt haben bei dir. Herr, hilf uns, Boten von der Versöhnung, Friedensstifter auf jeder Ebene zu werden, damit etwas von deinem Reich, von deinem Himmelreich kann sichtbar werden in dieser Welt. Das Riesenvorrecht dürfen Teil sein von dem. Ich möchte einfach riesig danken, Jesus, dass ich darf Teil sein davon. Amen. Ich möchte heute Abend auch sagen, was am Nachmittag schon gesagt worden ist, wenn irgendjemand jetzt auch denkt, ja, Gott hat mir den Ball zugespielt, aber damit er nicht verliert, den Ball, das müsste ich mit jemandem noch bereden. Ich müsste es auch von jemandem vielleicht nochmal hören, dass mir es jemand im Namen Gottes zuspricht. Ja, du ganz persönlich, du bist Gottes geliebter Sohn, geliebte Tochter. Geh zu jemandem von den Personen, die da sind, die bereit sind für Gespräche und macht das fest mit dem Ball, wo Jesus euch sagen will. Amen.